Aus dem Buch Im Fadenkreuz des Krieges. Erstes Kapitel: Unheilvolle Erscheinungen. Leuchtende Blitze schienen den Himmel aufzureißen. Und der Donner war so gewaltig, dass Menschen und Tiere angstvoll zusammenzuckten. Es war einer jener schwülen, gewitterigen, spannungsgeladenen Tage im August 1939. Niemand konnte sich zu jener Zeit den unheilvollen Erscheinungen des grellen Wetterleuchtens am Horizont des Unfriedens entziehen. In den Betrieben und Geschäften, aber auch auf den öffentlichen Plätzen und Straßen war jene seltsame Stimmung zu spüren. Nervöses Hasten, bange Blicke, furchtsam dreinblickende Gesichter. Doch auch das Gegenteil war der Fall. Menschen, die überschwängliche Begeisterung zeigten und lauthals schworen, ihr Leben zu opfern für Führer und Vaterland. In der Gießerei des traditionsreichen Eisenwerkes Maximiliansütte in Haidhof war an diesem Tag die Stimmung zum Bersten gereizt. Betriebschef Sturzeisen war im Anmarsch, ein Bär von einem Mann, dessen Gesichtszüge dem eines verbeulten Boxers glichen. Seinen weitkrempigen Hut hat er tief ins Gesicht gezogen. Sofort stellten wir Lierbuben uns in strammer Haltung und in einer Linie vor ihm auf und brüllten zu seiner vollen Zufriedenheit: Heil Hitler! Da kam sogar dem herrischen Sturzeisen ein zufriedenes Grinsen über seine knochigen Wangen. So liebte er die morgendliche Begrüßung. Wir Lehrbuben hielten das alles für normal, denn wir kannten nur den Nationalsozialismus und hielten ihn für eine gerechte Sache. Gerechtigkeit war jedoch nicht die Sache unseres Betriebschefs, denn er war nur auf Ausbeutung aus. Beim geringsten Widerspruch oder kleinsten Fehlern schikanierte er uns Arbeiter. Sein Steckenpferd war das Walzenschweißen, eine der gefährlichsten Arbeiten, die im Eisenwerk anfielen. Während dieser Zeit brüllte der Betriebschef wie ein Stier, um uns noch mehr anzutreiben. In dieser aufgepeitschten, hektischen Arbeitsatmosphäre kam es immer wieder zu unnötigen, schlimmen Unfällen. An jenem Morgen war es wieder einmal soweit. Der Betriebschef hatte üble Laune und so wurde das Walzenschweißen angesetzt. Auch ein Lehrbub im zweiten Lehrjahr wurde abkommandiert. Es war der kleine, schmächtige Wickelhans. Der Betriebschef machte ihn mit seinem Gebrüll derart nervös, dass der Hans völlig die Kontrolle über sich verlor und verzweifelt hin und her rannte. Zum Entsetzen seiner Arbeitskollegen stürzte er in seiner Panik plötzlich in ein 2 Meter tiefes Loch, das zum Glück noch nicht mit flüssigem Eisen gefüllt war. Dafür lagen große, glühende Koksbrocken in der Tiefe. Der Hans schrie vor Schmerzen. Nur mit Mühe konnten ihn seine Arbeitskollegen nach oben hieven. Sein Arbeitskittel hatte riesige Brandlöcher. Während der verletzte Lehrbub im werkseigenen Krankenwagen abtransportiert wurde, diskutierten wir Arbeiter noch einige Minuten, aufgeregt über den schrecklichen Unfall. Dann trieb uns der Betriebschef wieder an die Arbeit, denn während der verletzte Lehrbub im werkseigenen Krankenwagen abtransportiert wurde, diskutierten wir Arbeiter noch einige Minuten aufgeregt über den schrecklichen Unfall. Dann trieb uns der Betriebschef wieder an die Arbeit, denn Mitleid kannte und akzeptierte der Sturzeisen nicht. Unser Betriebschef schätzte nur Männer, die hart wie Kruppstahl waren und rücksichtslos gegen sich selbst und andere. Für den großen Rest der Schwächlinge und Widersprüchler hatte er eine Reihe von Nadelstichen parat. Dazu gehörte das Kugel- und Deckelgießen bei unbändiger Hitze. Wir Lehrbuben im dritten Lehrjahr, allesamt zwischen 16 und 17 Jahre alt, erhielten 8 Reichsmark die Woche für schwerste Arbeit. Immer wieder bat ich unseren Chef, doch uns Lehrlingen auch eine kleine Zusatzprämie für die Mehrarbeit zu gewähren. bat ich unseren Chef, doch uns Lehrlingen auch eine kleine Zusatzprämie für die Mehrarbeit zu gewähren. Doch unser Meister winkte jedes Mal nur barsch ab. War der Sturzeisen schlecht aufgelegt, beschimpfte er mich sogar noch auf übelste Weise. Die meisten von uns Lehrbuben waren spindeldürr und leichenblass, denn Akkordarbeit, Hitze, Gas und Staub setzten unserer Gesundheit arg zu. Doch wir sahen nicht ohne Hoffnung in die Zukunft. Über uns schwebte ein Traum, der uns junge Männer faszinierte, das Soldatentum. Gierig suchen wir emotionsgeladene Schlagwörter wie Tapferkeit oder Blut und Ehre in uns auf. Die meisten von uns schwärmten für eine Ausbildung bei den Fallschirmjägern oder Panzerbataillonen. Andere begeisterten sich für den Einsatz bei der Kriegsmarine oder bei den Fliegern. Besonderen Reiz uns junge Männer ein vielfarbiges Propagandaheftchen aus, auf dessen Titelblatt mit verschnörkelten Buchstaben die Frage prangte: Wie komme ich zur Kriegsmarine? Bei jeder Gelegenheit lasen wir Lehrbuben wissbegierig in diesem Heftchen. In unserer Abteilung herrschte eine regelrechte Hysterie für das Matrosentum und die Abenteuer auf hoher See. Die majestätisch aussehende Paradeuniform der Matrosen wirkte wie eine Droge auf uns. Dazu kamen die Bilder jubelnder Südsee-Schönheiten, die beim Anblick der feschen, zackigen Matrosen vor Entzückung kreischten. Doch auch die anderen farbigen Bilder von fremden Ländern, traumhaften Palmeninseln oder den aufgepeitschten stürmischen Meeren zogen unsere Blicke magisch an und wühlten unsere Gedanken auf. Wir träumten nachts davon, zu diesen heiß bewunderten Matrosen zu gehören. Gewiss fühlten sich die Rekruten der Marine über die Soldaten aller anderen Waffengattungen erhaben. Geistig rege, kerngesund und körperlich äußerst gewandt musste man sein, wenn man sich eine Chance ausrechnen wollte, von der Marine aufgenommen zu werden. Inzwischen waren auch einige Kameraden aus dem Eisenwerk Maximilianshütte entweder zur Schiffsstammabteilung Ostsee in Kiel oder zur Nordseestation in Wilhelmshaven eingezogen worden. Sie schrieben uns, wie stolz sie nun wären und wie die jungen Mädchen sie bewunderten. Meine Eltern waren alles andere als begeistert von meinem Wunsch, mich freiwillig zur Marine zu melden. Vor allem mein Vater zeigte keinerlei Verständnis. Nur zu oft schon hatte er mir in seiner knorrigen Art zu verstehen gegeben, was er von der derzeitigen weltpolitischen Lage mir in seiner knorrigen Art zu verstehen gegeben, was er von der derzeitigen politischen Lage und den hetzerischen Tiraden des Führers halte. Nichts Gutes. Immer wieder versuchte er mir ins Gewissen zu reden. Wenn euer Meister von Heldentod, Ehre und Treue redet, so tut er das nur, weil er keine Ahnung hat, was Sterben wirklich bedeutet. Der Krieg ist gnadenlos und grausam. Er ist das größte Verbrechen an der Menschlichkeit. Ich spreche aus Erfahrung, Junge, denn ich habe selbst als Soldat den Ersten Weltkrieg miterlebt. Was ich da gesehen und erlebt habe, kann kein Mensch mit Worten beschreiben. Bäche von Blut, unerträglichen Schmerz, Tränen über Tränen, bestialische Verbrechen bis hin zum Satanismus. Eine Zeit lang stimmten mich Vaters Worte nachdenklich. Ich erinnerte mich an jenes herausfordernde Lied, das wir bei den Zusammenkünften der Hitlerjugend stets sangen. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Ist das Ziel auch noch so hoch, Jugend schafft es doch. Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Heute hört uns Deutschland, morgen die ganze Welt. So hörten sich keine frohlockenden Friedenslaute an. Wie mein Vater war auch ich davon überzeugt, dass es bald zum Krieg kommen musste. Alle Anzeichen deuteten darauf hin. Täglich wurden aufpeitschende Sondermeldungen im Radiosender verbreitet. Die Menschen strömten auch in unserem Städtchen in den Abendstunden scharenweise zum Marktplatz, um die neuesten Nachrichten des Tages zu erfahren. An der Giebelseite An der Giebelseite des Rathauses war ein Lautsprecher angebracht, aus dem zwischendurch immer wieder dröhnende Marschmusik ertönte, die das Tagesgeschehen gleichsam musikalisch aufputschend untermalte. Waren die Menschen von den Marschklängen emotional aufgewühlt, verkündete der Nachrichtensprecher die Meldungen über ständige Provokationen an der deutsch-polnischen Grenze und verurteilte mit drastischen Worten die Massenmorde von Lemberg. Gleichzeitig wies er auf die ständigen Friedensbemühungen des Führers Adolf. Gleichzeitig wies er auf die ständigen Friedensbemühungen des Führers Adolf Hitler hin, die freilich unerhört blieben. Die Situation werde deshalb, so der Nachrichtensprecher, von Tag zu Tag bedrohlicher. Zu der aufgeregten Menschenmenge vor dem Rathaus gesellte sich ab und zu auch der alte Gustl, ein urbayerisches Original. Seine Sprüche über die Nazi Deppen hätten jeden anderen längst ins Konzentrationslager gebracht. Doch ihn nahm keiner ernst, auch die sonst so peniblen Braunhemden nicht. Der Gustl hatte Narrenfreiheit. Als wieder einmal eine Schar begeisterter junger Burschen nach einer Rede des Führers lebhaft am Marktplatz diskutierte, mischte sich der Gustl mit seiner tiefen Bassstimme ein. Dort steht es an der Wand geschrieben: Schweige jeder von seinem Leid und noch so großer Not. Ich aber mach mein Maul auf. Kürzlich erst bin ich vor dem Bahnhof in Haidhof gestanden und habe gesehen, wie ein Güterzug nach dem anderen, voll beladen mit Panzern, Geschützen und anderem Kriegsmaterial, vorbeigerauscht ist. Mir wär's am liebsten, wir hätten in Bayern unseren König Ludwig wieder. Der wollte nichts wissen von Kassel. Mir wäre es am liebsten, wir hätten in Bayern unseren König Ludwig wieder. Der wollte nichts wissen von Kasernen, Soldaten und Heldentum. Stattdessen hat er Schlösser gebaut, die heute noch bewundert werden in der ganzen Welt. Ich habe den Ersten Weltkrieg an vorderster Front miterlebt. Ich wünsche euch allen, dass ihr verschont bleibt von den Gräueltaten des Krieges. Ihr aber schreit nach Blut und Tod, gerade so, als hätte Gott euch keinen Verstand gegeben. Nun wurde es einem der braunen Hemden, die ebenfalls vor dem Rathaus versammelten waren, doch zu viel. Er forderte den alten Gustl unmissverständlich auf, sein Geschwafel einzustellen, da man sonst zu anderen Maßnahmen greifen müsse. Der Gustl, der trotz seines verwilderten Aussehens recht helle war im Kopf, brummelte noch einige unverständliche Worte vor sich hin, setzte seinen speckigen Tiroler Hut wieder auf und verschwand daraufhin in der Menschenmenge. Wir junge Männer scherten uns wenig um die aufrührerischen Äußerungen des alten Mannes. Wir ließen uns lieber von der donnernden Marschmusik mitreißen. Meist ging ich mit meinen Brüdern nach der öffentlichen Rundfunkübertragung noch auf eine halbe Bier in den bayerischen Hof. Die zwei Wirtsmädel erwarteten uns schon zum Kartenspiel. Fast immer spielten wir Herz auf mich. Zur selben Zeit liefen im Kino unseres kleinen Städtchens die erfolgreichsten Filmschlager der Nazizeit, Jugend und Jud Süß. Die Hauptrollen in diesen Filmen spielten Christine Söderbaum und Veit Harlen. Die Mischung aus Leidenschaft und Enttäuschung, Liebe und Tod, Spannung und Entspannung erregte und bewegte zutiefst mein Innerstes.